Okay. Hallo, wir sind Anna Gerten-Kück und Sophia Gölles und wir nehmen heute im Rahmen der Podcast-Reihe für den Studiengang ESPM einen Podcast mit Markus Sanden zum Thema Klimapolitik auf. Hallo Markus.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Markus Sanden und ich promoviere gerade zur Klimawandel-Governance auf UN-Ebene.
Genau, und wir wollten dich dann so zum Einstieg einmal fragen, zu deinem beruflichen Werdegang. So, wie sah der aus und wieso hast du dich eigentlich damals für den Studiengang ESPM entschieden?
Ja, genau, ich habe erst eine Tischlerausbildung gemacht und dann aber nochmal Abitur nachgeholt und mich entschlossen zu studieren, weil mich Politik und Wirtschaft schon immer sehr interessiert hat. Und wieso den ESPM-Studiengang? Also was mir gefallen hat, dass der ziemlich interdisziplinär aufgebaut ist und so einen holistischen Ansatz hat, also dass man sowohl ökonomische als auch ökologische und soziale Aspekte lehrt und auch so Dinge wie den Nord-Süd-Konflikt. Und ja, was mich noch begeistert hat oder angezogen hat, war das Praxis- und Auslandssemester, dass man mal in eine andere Kultur reinkommt und ein anderes Land kennenlernt, auf längere Zeit und auch mal woanders studiert. Und genau, das waren so die Gründe. Und zum beruflichen Werdegang, also ich habe dann, wie gesagt, den ESPM-Bachelor gemacht und dann den Master, den es damals dazu noch gab, European and World Politics. War direkt im Anschluss, genau. Und dann war ich bei der GIZ in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, im Klimawandelbereich und da im Bereich Klimaanpassung in Eschborn. Und war anschließend in Panama und habe da so eine Forschungsplattform auch mit aufgebaut, die sich mit Klimaschutz befasst hat. Da ging es darum, irgendwie die generell am Anfang mit aufzubauen und Fördermittel anzuwerben und genau, was so halt so ansteht, wenn man sowas von Anfang an mit begleiten darf. Genau, und dann war ich zwischenzeitlich auch mal wieder als Tischler unterwegs, aber war immer so im Umwelt- und Klimabereich und Entwicklungshilfebereich unterwegs und parallel und habe mich dann nochmal entschlossen, eine Promotion anzufangen. Und da sitze ich gerade noch dran und das ist im Klimawandelbereich auch, und zwar die Governance-Ebene auf UN-Ebene, wo ich mir anschaue, wie es auf der einen Seite sein kann, dass man von 1988 oder 1992 an eigentlich kontinuierlich zig Weltklimakonferenzen abhält und Verträge abschließt, aber dass parallel dazu kontinuierlich die CO2-Kurve weiter nach oben anschnellt. Und da untersuche ich anhand von bisher unerforschten Akten, woran es liegen kann. Genau.
Okay, ja, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Und zwar, was würden Sie sagen, beziehungsweise inwiefern hat das Studium Sie auf das Berufsleben vorbereitet?
Ja, aber vielfältig auf jeden Fall. Also wenn man sich die Station ansieht, wo ich war, zum Beispiel jetzt, wie ich schon gesagt habe, GIZ oder in Panama, da waren halt so Dinge wie Verhandlungsmanagement, Konfliktmanagement sehr wichtig, oder auch die Statistikkurse, dann die Sprachen, die man gelernt hat, also durch das Auslandssemester alleine. Und war auf jeden Fall sehr nützlich. Auch der, wie hieß es damals im Studium, Multilevel Governance, also dieser Mehrebenenansatz. Zum Beispiel in meiner Dissertation befasse ich mich ja mit der UN-Ebene. Und dann geht es aber auch runter zur supranationalen Organisation wie die EU oder Nationalstaaten und dann darunter nochmal NGOs, Zivilgesellschaft, wirtschaftliche Akteure. Und das sind alles so Punkte, die wir im Studium eigentlich immer mit auf der Agenda hatten. Und es war sehr nützlich und vorbereitend.
Und
Genau.
wussten Sie während des Studiums auch schon, in welche Richtung es gehen soll?
Ja, ich habe im Praxissemester war ich unter anderem bei Greenpeace in der Hauptzentrale in Hamburg und beim Institut für Europäische Politik in Berlin. Und das hat sich schon früh abgezeichnet, dass es so im Bereich Klimawandel war. Und dann GIZ war zwar Entwicklungshilfe, aber dann auch in der Klimaabteilung und Panama ja auch. Und jetzt sieht die Promotion auch. Also es war schon so ein kontinuierlicher Faden Richtung Klimapolitik.
Okay, also hat sich das während des Studiums sozusagen rauskristallisiert?
Ja, wir haben auch damals zum Beispiel so Planspiele gemacht, wo wir die UN-Klimaverhandlungen nachskizziert haben und die untersucht haben und hatten halt auch immer wieder klimapolitische Aspekte wie das Kyoto-Protokoll und sowas durchgenommen. Und von daher war das sehr interessant und habe ich gemerkt, dass mich das interessiert. Genau.
Und So war es auch einfach, Arbeitgeber zu finden mit dem Abschluss.
Am Anfang schwierig. Also klar, es gibt unheimlich viele Politikwissenschaftler. Was halt häufig hilft, ist entweder, wenn man über das Praxissemester schon Verbindungen aufbaut, oder aber dann danach noch bereit ist, ganz woanders hinzugehen, zum Beispiel jetzt wie bei mir mit der DIZ oder mit Panama. Ja, also Politikwissenschaftler ist halt was anderes, als wenn man jetzt Elektroingenieur oder so studiert hätte, ne? Das ist ja klar,
Ja.
aber der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also wichtig ist, dass man sich ein Netzwerk schafft und darüber dann versucht, irgendwo erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und wenn man dann einmal einen Job hatte, dann ist es, denke ich mal, auch viel leichter, ne? Als wenn man so ganz ohne Berufserfahrung irgendwo einsteigen möchte. Wobei es gibt ja mittlerweile auch Stellen, wo explizit drinsteht, dass keine Berufserfahrung oder wenig verlangt wird. Also dass die auch Abgänger nehmen, also die jetzt gerade das Studium beendet haben.
Und Sie sind ja jetzt nicht direkt fest irgendwo in einem Unternehmen oder so angestellt, sondern promovieren. Wieso haben Sie sich dazu entschieden?
Mehrere Gründe. Also ich hatte schon immer mal Lust, ist wahrscheinlich aus dem Studium bekannt, man hat ja dann immer die Hausarbeiten oder dann auch irgendwann die Bachelorarbeit oder irgendwann die Masterarbeit, falls man noch einen Master macht. Aber sind zwar, gut, bei Masterarbeit sind es, glaube ich, oder Bachelorarbeit 6 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals war. Aber es ist ja trotzdem nur eine kurze Zeit. Und bei der Hausarbeit ist es ja noch kürzer. Und man macht dann auch noch mehrere Hausarbeiten nebeneinander. Und ich hatte schon immer Lust, mich mal mit dem Thema Ausgiebiger zu befassen. Und da bietet die Dissertation gute Möglichkeiten, also richtig tief in ein Thema dann einzudringen. Und was bei mir auch noch ein hilfreicher Punkt war, dass ich von der Hans-Böckler-Stiftung ein Stipendium bekommen habe. Und das hat das nochmal vereinfacht, dass man dann auch finanziell während der Zeit abgesichert ist.
Ja.
Genau, ja.
Und dieses Stipendium, wie bewirbt man sich dafür? Also ist dafür ein Master nötig oder gibt es da spezielles Auswahlverfahren?
Ja, nee, also Master ist nicht nötig. Es ist auch nicht mal nötig, dass man schon angefangen hat zu studieren. Also man kann sich auch direkt
Okay.
vor dem Studium bewerben. Damals gab es sogar noch, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, die Möglichkeit, während des Abis sich schon zu bewerben. Und wie bewirbt man sich? Das hat sich leider noch mal geändert. Also früher war es so, ist je nachdem, bei welcher Stiftung man sich bewirbt, sind halt verschiedene Dinge verlangt. Es gibt ja irgendwie Stiftungen aus der Wirtschaft oder von den Kirchen, und je nachdem, wo man sich bewirbt, sind dann andere Dinge verlangt. Ich war jetzt bei der Hans-Böckler-Stiftung,
Ja.
und die fördern, die haben so einen gewerkschaftlichen Background und fördern überwiegend oder gerne Leute, die über einen zweiten Bildungsweg kommen oder vorher vielleicht noch eine Ausbildung gemacht haben oder vielleicht sogar der Erste aus der Familie ist, der oder die studiert. Aber muss alles nicht sein. Also sind halt einzelne Punkte, die gegeben sein können, und wo die halt auch Wert drauf legen, ist Ehrenamt und Engagement
Ja.
und halt, Arbeit. So kann zum Beispiel in Gewerkschaften direkt sein, wo man sich mit Arbeitnehmerrechte auseinandersetzt, oder auch ist ziemlich breit gefächert. Hochschulpolitisch kann man sich engagieren, also gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und ja, dann gibt es an fast jeder Hochschule oder Uni Vertrauensdozentinnen, die meistens selber mal Stipendiat oder Stipendiatin von der Hans-Böckler-Stiftung waren und jetzt eine Professur haben. Und genau, damals war es so, also das ist, glaube ich, nicht mehr der aktuelle Stand, aber damals war es so, dass man sich dann von dem jeweiligen Professor oder Professorin von der Hans-Böckler-Stiftung, die dann, wenn man Glück hat, direkt an der eigenen Hochschule oder Uni ist oder in Nachbarstädten, ein
Ja.
Gutachten holt oder generell mit denen erstmal spricht, ob die bereit wären, ein Gutachten zu schreiben. Und die schätzen erstmal ein, ob man so der Richtige oder die Richtige für die Stiftung ist. Und dann war es damals noch so, wenn man das bekommen hat, dass man zum Beispiel in Bremen gab es dann auch eine Stipendiatengruppe. Das gibt es dann auch in jeder größeren Hochschule oder Unistadt. Und die verfassen dann auch nochmal ein Gutachten, und dann reicht man die Bewerbung bei der Böckler-Stiftung ein. Jetzt ist es heute, glaube ich, aber nochmal so dazu gekommen, dass man nochmal zum Auswahlverfahren nach Düsseldorf muss.
Ah, okay.
Da bin ich nicht mehr so drin. Genau. Ist aber auf jeden Fall lohnenswert. Also ich hätte nie gedacht, dass ich eins bekomme, und hat aber geklappt.
Also lohnt sich auf jeden Fall oder würde es sich auch anbieten für neue Studenten, die Stipendium übers Studium hinweg sozusagen erhalten
Auf jeden
möchten?
Fall. Ja, auf jeden Fall. Also man kriegt nicht nur das Finanzielle, was ja schon toll ist, aber auch eine individuelle Förderung. Zum Beispiel kriegt man jedes Semester so einen Katalog zugeschickt mit diversen Seminaren zum eigenen Studiengang, aber auch so generell zur Persönlichkeitsentwicklung und also von Rhetorikkursen bis Sprachkurse, dann wissenschaftliche Kurse zum Studium, wissenschaftliches Arbeiten. Also es ist breit gefächert. Man kann mit denen auch ins Ausland gehen, wenn man möchte. Und ist echt eine tolle Sache. Auch danach, wenn das Stipendium vorbei ist, ist man als Alumni noch weiter in Kontakt mit der Stiftung und gibt auch noch so ein Mentoring-Programm, wo einem geholfen wird, den ersten Job zu finden. Also das kann ich
Ja.
sehr empfehlen. Und es gibt natürlich, wie gesagt, zig verschiedene Stiftungen, ne? Also die Böckler-Stiftung gewerkschaftlich, dann die ganzen politischen Stiftungen gibt es ja noch, kirchlich, privatwirtschaftliche, also es ist breit gefächert. Und man muss es halt anders als das BAföG nicht zurückzahlen, ne? Das ist auch noch ein großer Pluspunkt.
Ja, das ist echt ein sehr großer Pluspunkt,
Ja,
würde ich
das
mal
stimmt.
behaupten.
Ja.
Genau, nun wollte ich Sie einmal noch mal fragen, und zwar, bevor Sie jetzt promoviert haben, haben Sie ja auch schon in zahlreichen Unternehmen gearbeitet, würde ich jetzt schon mal fast so sagen, haben ja auch viel erlebt. Und was würden Sie sagen, waren so die Ziele, die verfolgt wurden in dem Unternehmen im Bereich Klimapolitik?
Verschieden. Also zum Beispiel bei GIZ ging es dann eher so um den Bereich Entwicklungszusammenarbeit, also dass man im globalen Süden versucht, die Anpassungs-, aber auch also die Kapazitäten für Klimaanpassung und Klimaminderung zu stärken. Und da lief es dann halt viel über das Umweltministerium und das Entwicklungsministerium, die da die Vorgaben gegeben haben. Und da war ganz klar das Ziel halt, die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, ja, den Klimawandel anzugehen und sich darauf vorzubereiten oder
Ja.
auch mit Schäden umzugehen, die schon gar nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und in Panama, das war dann eher so, ja, dass man von Grund auf eine Forschungsplattform aufbaut. Und da waren die Ziele halt, sich erstmal zu etablieren, Fördermittel zu beantragen und Leute zu rekrutieren. Genau. Und
Ja.
was ich immer vergessen habe, ich habe danach noch Lehraufträge gemacht zu Macht- und Herrschaftssystemen. Und da war halt, ja, ist halt klassische Lehre in Hochschulen gewesen.
Ja.
Genau, das waren so die Ziele. Und gerade ist halt das Ziel, die Promotion zu beenden. Das ist das.
Ja. Wie viel Zeit nimmt das Ganze jetzt so in Anspruch?
Das ist bei stipendienfinanzierten Promotion immer so eine individuelle Sache. Also man hat halt das Privileg, dass man nicht also das heißt, man arbeitet ja an der Promotion, aber man muss halt nicht noch erwerbstätig eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle oder ähnliches machen. Und es hat halt Vor- und Nachteile, weil man kann sich das halt komplett selber einteilen. Und was mir am Anfang schwer gefallen ist, dass man ständig das Gefühl hatte, man müsste jetzt eigentlich wieder an der Dissertation sitzen. Und bin dann irgendwann dazu übergegangen, wie ein Angestelltenverhältnis so klassische Arbeitszeiten von 7 oder von 8 bis 17 Uhr zu machen und dass man danach auch sich wirklich frei nimmt, weil so könnte man ja dann abends irgendwann, oh, ich müsste ja schon wieder am Rechner sein, weil man nicht so das direkte Feedback hat oder Arbeitszeiten. Und ja, aber ich würde so 35 bis 40 Stunden sagen, die Woche.
Okay.
Aber es variiert auch, ne? Dann dadurch, dass man sich das selber einteilen kann, kann man auch zum Beispiel die Wochenenden durcharbeiten und man nimmt sich dann Montag, Freitag, Montag, Dienstag frei oder ähnliches, ne?
Ja,
Ist
ja.
auch eine Sache, wie man mit dem Doktorvater das vereinbart, ne? Wie oft man welche Fortschritte vorlegt. Es ist auch sehr zu empfehlen, dass man das macht, damit man so ein Feedback bekommt, ne? Und dann auch sieht, dass man weiterkommt.
Ja. Okay, zum Abschluss würden wir dann noch eine ganz simple Frage stellen. Würden Sie den Studiengang ISPM weiterempfehlen und hätten Sie vielleicht noch ein paar Tipps für Leute, die noch unsicher sind, ob sie in den Studiengang rein sollen oder nicht?
Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Also wie gesagt, das Auslandssemester, Praxissemester sind sehr gute Punkte. Dann auch, habe ich ja schon erwähnt, dass das nicht nur einen politischen Aspekt betrachtet, sondern quasi dieses Nachhaltigkeitsdreieck, ne? Ökonomische, soziale und
Ja.
ökologische Aspekte. Und ich würde sagen, dass auch wenn man sieht, wo die Kommilitonen hingegangen sind, dass das ein ziemlich breites Arbeitsfeld ist. Also manche sind bei Abgeordneten in Berlin gelandet. Ich kenne einen, der ist, glaube ich, Büroleiter. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Dann viele auch im so Politikberatung in dem Bereich oder ja genau, und dann da auch wiederum auch viele im klimapolitischen Bereich. Einer ist nach Australien gegangen, macht da irgendwie kulturelle Förderung von, dass die Kulturen zueinander finden. Also es ist sehr breit gefächert. Und dementsprechend sind dann auch die Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium breit gefächert, wo man anfangen kann.
Ja, das stimmt. Okay. Ja, lieber Herr Sanden, dann einmal vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir können auch jetzt noch mal im Nachhinein alles weitere besprechen, wenn Sie möchten. Aber dann würde ich jetzt erstmal die Aufnahme beenden und möchte mich einmal herzlich bedanken. Ich glaube auch, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sehr zufrieden sein werden, dadurch, dass sie auch so viel erlebt haben, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen schon mal im Voraus vielen lieben Dank, auch dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung und auch Gruß an alle, die es vielleicht hören und die ich von damals noch kenne.
Ja. Tschüss.
Tschüss.